Gut. Möchten wir mit einem Gebet beginnen? Den Herrn bitten um Leitung und Führung. Unser lieber Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für diese zweite Stunde, die du uns schenkst. Wir danken dir für die leibliche Speise, die du uns gegeben hast und für die geistliche Speise, die dir jetzt folgt. Wir loben und preisen dich, oh Vater, für dieses wundervolle Evangelium, das du uns geschenkt hast in deinem Sohn. Und Vater, obwohl wir viele Fragen haben, so merken wir, dass hier ein Thema sich auftut vor unseren Augen, das wirklich uns zum Sieg bringen kann, vollkommenem Sieg über Sünde in deinem Sohn. So bitten wir dich, Vater, dass du uns Glauben schenkst und vor allem diesen Glauben bewahrst in uns. Und zeig uns, Vater, was das Evangelium beinhaltet, denn wir wurden so lange mit diesem falschen Verständnis des Evangeliums gefüllt, dass wir überhaupt nicht erkannt haben, wie viel du getan hast in deinem Sohn, dass du uns vollkommen erlöst hast und nichts uns gehört. Gelobt seist du, oh Vater, und wir möchten dich bitten, dass du jetzt unsere Augen salbst, unsere geistlichen Augen salbst, damit wir sehen können, uns Ohren schenkst, damit wir hören können und damit ein fleischernes Herz gibst, damit wir das alles annehmen können. Im Namen Jesu danken wir dir von ganzem Herzen, dass du uns gehört hast und dass du uns antwortest. Amen. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, was wir am Vormittag durchgenommen haben, damit wir auf einem Nenner sind auch, damit wir sehen können. Wir haben also gesagt, dass wir von Adam abstammen. Das bedeutet, dass Adam sein Leben seinen Kindern vererbt hat. Wir haben das Leben Adams ererbt durch Geburt. In dem Moment, wo wir geboren wurden, haben wir dieses Leben in uns gehabt. Und wir haben es bis zum heutigen Tag, wenn wir es nicht aufgegeben haben in Christus. Gott hat einen Ausweg. Er wusste, dass es für den Menschen keinen Ausweg gibt. Der Mensch muss sterben. Das hat er Adam gesagt. Er hat gesagt, an dem Tag, da ihr davon von diesem Baum esset, werdet ihr des Todes sterben. Und er meinte das so. Viele sagen, oh, das soll eigentlich bedeuten, ihr werdet sterbend sterben. Also ihr werdet sterblich und ihr werdet mit der Zeit verfallen und so weiter. Das ist nicht das, was Gott ihnen gesagt hat. Gott sagte, an dem Tag, wo ihr davon esset, werdet ihr des Todes sterben. Das bedeutet, als Adam von der Frucht nahm und Eva auch, waren sie in dem Moment, wo sie diese Sünde getan haben, hatten, tot. Tot. Offensichtlich waren sie nicht tot in dem Sinne, dass ihr Körper aufgehört hatte zu existieren. Sie waren nicht sie wurden nicht beerdigt. Aber es wurde eine Verdammung über sie ausgesprochen. Sie wurden verurteilt und haben den Todesurteil bekommen. Das bedeutet, es ist genauso, wie ich sagte, einer sitzt in der Todeszelle und der ist ein toter Mann. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann dieser Mann rausgebracht wird und enthäuptet wird, gehängt wird, Todesspritze, elektrischer Stuhl, was auch immer. Nur noch eine Frage der Zeit, aber der sitzt drin und der Tod ist an ihm. Und niemand kann das verhindern, außer es geschieht ein Wunder. Und so war das mit Adam. An dem Tag ist er gestorben, er war tot. Und diesen toten Zustand hat er übertragen auf all seine Kinder. Wir sind tot. Es heißt an einer Stelle, Christus sagt in Johannes, ich werde es der Zeit halber nicht sagen, nur zitieren. Er sagt an einer Stelle, wer den Sohn nicht hat, der hat auch das Leben nicht. Und das ist wahr. Wer den Sohn nicht hat, hat kein Leben in sich. Das bedeutet, wir sind tot in unserem Zustand. Deswegen sagt Paulus, ihr, die ihr tot wart in euren Sünden und Vergehen. Die ihr tot wart. Also dieser Gedanke war den ganzen Aposteln ein ganz klarer Gedanke. Sie wussten, dass sie in diesem Zustand Adams, des ersten Adams, tot sind. Es gibt da keine Hoffnung, es gibt da kein Leben. Es ist nur noch ein Warten, bis Christus wiederkommt und wir getötet werden. Feuer vom Himmel kommt und wir werden verbrannt. Das ist alles. Deswegen ist der Mann schon tot. Das Schicksal ist schon bestimmt über ihn. Bevor der Grundlegung der Erde wurde schon sein Schicksal. Wahrlich, wahrlich, sagt Christus, sie haben ihren Lohn gehabt. Ihr Lohn ist der Tod. Und der Tod ist schon über ihnen. Deswegen sagt er, ihr habt kein Leben in euch. Wenn du wüsstest zu der samaritischen Frau, als er kam am Jakobsbrunnen, er sagte zu ihr, wenn du wüsstest, wer er ist, der zu dir spricht. Du würdest ihn um Wasser bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Nachdem du nie mehr dürsten wirst, wenn du das erstmal hast. Auf dem Passafest sagt er, kommt her alle zu mir, wer an den Sohn glaubt, aus dessen Leib werden Ströme Wassers, von lebendigem Wassers fließen. Er meinte den Heiligen Geist. Der Geist ist allein Leben. In Johannes 6 sagte, da werden wir drauf kommen. Und schlagen wir das auf. Johannes 6. Fangen wir damit an. Johannes Kapitel 6. Und hier wird auch die Frage beantwortet, Werke. Was ist mit den Werken? Wer hält die Gebote? Wie halten wir die Gebote? Wie können wir, weil die Schrift sagt ganz deutlich, wenn du mich liebst, halte meine Gebote, sagt Johannes sagt Jesus in Johannes. Aber lesen wir einmal. Johannes 6. Und ich möchte euch kurz erzählen, die Geschichte, die dahinter steckt. In Johannes 6 lesen wir von der Geschichte, als Christus die 5000 ihnen zu essen gegeben hatte, gespeist hatte. Und sie waren alle dort, es waren 5000, nur die Männer gezählt, nicht die Frauen und Kinder. Es müssen 10.000, über 10.000 Menschen gewesen sein. Die waren alle dort und Gott gab ihnen zu essen. Mit 5 Broten und 3 Fischen oder umgekehrt. 5 Fischen und 3 Broten. Ja. Und diese Menschen sahen das Wunder und sie haben danach noch 12 Körbe voll aufgesammelt, was übrig geblieben ist von 5 Broten und 2 Fischen oder 3 Fischen. Das war ein Riesenwunder, was die Israeliten dort erlebt haben und die ganzen Menschen, die dort gekommen sind, um das zu sehen. Und sie haben gesehen, dieser Mann ist etwas Besonderes. Wenn sie auch nicht anerkannt haben, er ist der Messias, er ist der und der. Aber sie haben gesehen, dieser Mann hat irgendwas an sich. Wenn wir uns an den halten, dann werden wir niemals hungern. Und so geschah es, dass er am nächsten Tag mit seinen Jüngern rüberfuhr an die andere Seite des Sees. Nein, die Jünger fuhren rüber und er blieb dort. Und sagte zu ihnen, fahrt ihr schon mal rüber, ich komme dann. Und am nächsten Tag, das war das einzige Boot, das die Jünger hatten und das nahmen sie mit und fuhren rüber. Und Jesus blieb da. Und am nächsten Tag kamen die Juden auf die andere Seite und sie sahen, wie die Jünger weggefahren waren am Abend zuvor und wie Christus nicht mit eingestiegen war. Aber als sie am nächsten Tag dorthin kommen auf das andere Ufer, sehen sie, dass Christus auch dort ist. Und sie gehen zu ihm und sagen, Meister, wie bist du hierher gekommen? Wir haben dich nicht gesehen. Bist du außen rumgegangen? Das kann nicht sein, das ist viel zu groß. Wie hast du das geschafft? Du hast kein Boot gehabt. Nun ja, wir wissen, Christus ist auf dem Wasser gegangen. Das war in der Nacht, als Christus kam und Petrus auf dem Wasser ging. Er ging auf dem Wasser rüber. Und die wundern sich und denken sich, was ist das für ein Mann? Das ist ein besonderer Mann, wenn wir uns an den halten. Wir brauchen uns nie um Essen zu Sorgen zu machen. Habt ihr gestern gesehen, was er mit uns gemacht hat? Mit so wenig Essen hat er 10.000 Menschen gefüttert. Das ist der Mann, an den wir uns halten wollen. Aber sie haben sich nicht wirklich bekehrt. Sie haben nicht den Messias gesucht. Und so nehmen wir die Geschichte hier auf. Und hier lesen wir in Johannes 6, Vers 26. Jesus antwortete ihnen und sprach. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Mit anderen Worten, ihr sucht mich nicht, weil ihr erkannt habt, dass ich der Messias bin, dass ich der Christus bin, sondern ihr kommt einfach nur, weil ihr gegessen habt, ihr seid satt geworden und jetzt wollt ihr noch mehr haben. Ihr denkt euch, wenn wir an den Mann uns halten, wir werden nie hungern. Jetzt geht er weiter und sagt, Vers 27, schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Die wird euch der Menschensohn geben. Denn auf dem ist das Siegel Gottes des Vaters. Da fragten sie ihn. Jetzt achtet mal auf diese Frage. Was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Sie wollten arbeiten, sie wollten etwas tun, nicht wahr? Wie halte ich die Gebote? Wie tue ich dies? Was muss ich tun, um Gottes Werk zu machen? Ich will tun. Achtet einmal auf seine Antwort, was sie tun sollen, was das Einzige ist, was er ihnen sagt. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das ist das Einzige, was wir tun können. Es gibt absolut gar nichts auf der ganzen Welt, was wir tun können, außer Glauben. Glauben ist das Einzige. Glauben ist der Arm. Der Glaube ist der Arm. Ist die Hand, mit der wir die Segnungen und die Verheißungen Gottes ergreifen und sie an uns ziehen. Ihr erinnert euch an eine Begebenheit, als Christus auf dem Weg war zu einem Menschen und eine große Menge umringte ihn und sie kamen, damit er sie heilte. Und sie kamen und bedrängten ihn, eine riesige Masse von Menschen und er wurde hin und her geschubst und jeder wollte geheilt werden, aber keiner wurde geheilt. Keiner wurde geheilt. Jetzt achtet drauf. Kommt eine Frau, die 30 Jahre oder 40 Jahre den Blutfluss hatte. eine schlimme Krankheit. Sie hat so viele Jahre hat sie damit verbracht. Sie wollte nur noch davon erlöst werden. Und das stellt natürlich sinnbildlich unsere Sünde dar. Sie kommt zu Christus. Christus sieht sie nicht, denn sie kommt von hinten, naht sie sich an ihn und drängt sich durch die Menge. Ihr ist es egal, sie hat nur ein Ziel vor den Augen. Beachtet, wie sie vorgeht. Sie hat nur ein Ziel vor den Augen, Christus. Nichts, was sie tut, sie weiß, sie kann nichts tun, um diese Krankheit wegzubekommen. Sie weiß, sie kann, sie war bei Ärzten, bei Tausenden wahrscheinlich. Sie hat alle Medikamente probiert, natürlich, wie auch, was weiß ich was. Alles Mögliche, Spiritismus wahrscheinlich, sonst was. Und sie hat gemerkt, nichts, absolut gar nichts. Ich habe die Krankheit und sie hat alles aufgegeben. Sie hat gesagt, das ist der Einzige, der mir helfen kann. Ich habe alles versucht, nicht ein Zentimeter hat sich meine Krankheit wegbewegt von mir. Dieser Mann ist der Einzige, der mir helfen kann. Und sie hat mit vollkommen geglaubt, mit ganzem Herzen. Und sie ist auf Christus zu und wusste, er ist meine letzte Chance. Und sie drängt sich durch die Menge. Und dann, wenn sie dort ist, streckt sie ihre Hand aus und greift das Kleid. Und was geschieht? Es ist hochinteressant, was Christus sagt. Christus ist überrascht und sagt, Moment, was geschieht? Ich spüre, dass die Kraft aus mir rausgegangen ist. Ich spüre, dass mich eine Kraft verlassen hat. Was bedeutet das? Wenn wir darüber nachdenken, bekommen wir einen Segen dadurch, Geschwister. Diese Frau, es steht nicht dort, dass Christus sie geheilt hat. Aktiv, hat gesagt, okay, sei gesund, werde rein. Nein, er hat nichts gesagt, er hat ja nicht mal gewusst, dass sie kommt. Sie kommt und zieht diese Segnung, die Reinheit aus ihm raus. Was hat die Heilung aus ihm rausgezogen, diese Kraft?
Ihr Glaube.
Sie wusste, dass er das tun kann. Das ist das, was wir brauchen, Geschwister. Sie hat den Saum seines Kleides gepackt und hat gewusst, jetzt bin ich rein. Und in dem Moment war sie sauber und rein. Und die Krankheit war weg. Und Christus sagt, Moment, wer hat mich angefasst? 1000 Menschen waren um ihn herum. Was meint er damit? Wer hat mich angefasst? Vielleicht in dem Moment 50 auf einmal. Ja. Wer hat mich angefasst? Aber er wusste, denn er spürte, eine Kraft hatte ihn verlassen. Das bedeutet nicht, dass seine Kraft gemindert wurde. Nein, 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 nein. Er fühlte, dass eine Heilung stattgefunden hat durch den Glauben eines Menschen.
Ja, durch den Glauben, das hat er gemerkt.
Und sie war rein. Das bedeutet, Christus hat sie nicht geheilt. Aktiv geheilt. Diese Frau ist gegangen und hat die Verheißung aus ihm rausgerissen durch ihren Glauben. Der Glaube ist die Hand, mit der wir die Verheißung Gottes erfassen und nicht mehr loslassen. Nicht mehr loslassen. Der Glaube ist auch die Hand, die diese Dinge nicht mehr loslässt. Denn Petrus ist gelaufen in der Nacht auf dem Wasser. Ihr wisst es, er ist ausgestiegen. Christus kommt auf dem Wasser. Und sie sehen eine mysteriöse Gestalt auf dem Wasser gehen im Nebel. Und sie fürchten, sie beginnen zu schreien und der eine will schon rausspringen aus dem Boot. Und sie sind außer sich und wissen nicht, was sie tun sollen. Sie denken, das ist ein Gespenst. Und die Person kommt näher und die schauen und schauen noch weiter. Und dann erkennen sie, Moment, das sieht doch aus wie unser Meister. Aber Petrus schaut nochmal hin und sagt, ich weiß nicht, was im Kopf von Petrus vorgegangen ist. Aber er sagt, stellt eine sehr komische Frage und eine sehr komische Bitte. Er sagt, Herr, wenn du es bist, so sag, dass ich auf dem Wasser zu dir kommen soll. Und ich komme. Genauso überraschend ist aber auch die Antwort von Jesus. Er sagt, komm. Keine Bitte ist ihm zu dumm. Keine Bitte ist ihm zu komisch. Keine Bitte ist ihm zu... Ihr wisst ja, als er zum Beispiel auf der Hochzeit zu Kana war. Und die kamen und fragten ihn, dass er Wasser zu Wein verwandeln soll. Die Mutter hatte ihn darauf angesprochen. Komm, mach doch was. Du kannst doch. Mach doch. Und sie sagt, was geht's dich an, Weib? Aber dann nimmt er sich der ganzen Sache an und sagt, okay. Er lässt sich überreden. Diese Kleinigkeit. Es wäre eine schlimme Sache gewesen zu der Zeit, wenn der Wein ausgegangen wäre. Auf der Hochzeit. Und er sagt, okay, um das dem Ehepaar zu vermeiden, diese Blamage. Normalerweise darf das nicht passieren, dass der Wein ausgeht. Auf einer Hochzeit. Das war damals schlimm, schlimm. Und er macht saubersten, reinsten Traubensaft. Nicht vergorenen Wein, bitte. Er macht sauberen, den besten Traubensaft, den ihr je in eurem Leben getrunken habt und den die Menschen je getrunken haben. Und dann setzen sie das vor und der Küchenmeister nimmt das und sagt, das ist der beste Traubensaft, den ich je getrunken habe. Der hat das schon gar nicht mehr unterscheiden können vom Wein, obwohl das nicht vergoren war. Und er sagt, das gibt's doch nicht. Normalerweise setzt man den Menschen den guten Wein zuerst und dann den schlechten Wein, damit sie dann merken sie es sowieso nicht, weil sie sind betrunken. Aber seht ihr, so ist er. Er hat keine noch so komische Bitte, der nicht nachgekommen wäre. Das ist das Herz des Vaters, das er uns gezeigt hat in seinem Sohn. Und so kommt er auch dieser Bitte des Petrus nach und sagt, komm, allein auf dieses Wort hin steigt Petrus voller Vertrauen und mit dem Wissen raus, ich werde auf dem Wasser gehen. Er hat überhaupt nichts anderes im Kopf. Kein Zweifel, kein Schatten von Zweifel ist in seinem Kopf. Er steigt aus und der See ist wie Beton. Entweder war der See ganz hart geworden oder er ist leicht geworden wie ein Luftballon. Das wissen wir nicht. Wir kennen das Wunder nicht. Wir können das Wunder nicht beschreiben, das Gott dort in Petrus gemacht hat. Aber Tatsache ist, Petrus hat etwas getan, was er aus eigener Kraft nie hätte tun können. Seht ihr das? Er hat etwas getan, was ein Mensch niemals tun kann aus sich selbst. Was für einen Menschen eine Welt der Unmöglichkeit ist. Etwas, was wir nicht einmal zu träumen wagen, auf dem Wasser zu gehen. Wenn einer diesen Wunsch äußert, der andere sagt, du spinnst. Auf dem Wasser. Ja, weißt du denn nicht, physikalisch gesehen, ich erkläre dir die Regeln. Physikalisch ist, du bist schwerer als Wasser. Und du gehst unter. Ganz einfach, so ist es. Nun, ich frage euch etwas. Aber Petrus wusste das alles nicht. Ihm war das auch egal, wie das passierte. Er hat das nicht studiert, wie man auf dem Wasser geht. Nie. Er hat sich nie damit beschäftigt, nicht einen Gedanken daran verloren. Einzig sein Glaube an Christus. Nur der Glaube. Und den Glauben allein ist er auf dem Wasser gegangen und hat etwas getan, was übermenschlich war. Übernatürlich. Seht ihr? Das ist das, was Christus für uns tun möchte. Können wir auf dem Wasser gehen? Nein, Christus kann. Er kann uns auf dem Wasser bewegen. Können wir Sünde überwinden? Nein, aber Christus kann in uns. Seht ihr, das ist der Schlüssel zum Ganzen. Nicht wir überwinden Sünde. Christus überwindet Sünde in uns. Und wir brauchen ihn. Und er ist der Einzige. Er ist der Einzige. Und er ist der einzige Name, der unter dem Himmel gegeben ist, durch den wir sollen selig werden, ist der Name Jesu Christi. Sucht nicht Erlösung bei euch selbst. Die Bibel sagt, verlasst euch nicht auf Fürsten, denn sie sind Menschen. Sie können ja nicht helfen. Sie können nicht helfen. Sind Fleisch und Blut. Wer sich verdammt ist, ist der Mensch, der sich auf den fleischlichen Arm verlässt, sagt die Schrift. Jetzt gehen wir weiter. Petrus geht auf dem Wasser. Was wäre passiert, wenn er, bevor er aus dem Boot ausgestiegen ist, wäre, hätte er sich ein Rettungsseil um die Hüfte gebunden? Was wäre geschehen in dem Moment, wo er ausgestiegen wäre? Er wäre untergegangen wie ein Stein. Warum? Weil er kann nicht. Er hätte sofort das Rettungsseil nehmen müssen und sich hochziehen müssen. Er wäre untergegangen wie ein Stein. Aber er hat das nicht getan. Er hat auch nicht den Jüngern gesagt, oh, bleibt hier in der Nähe, falls irgendwas schief geht. Ihr wisst ja, nur falls Christus es nicht schafft oder so. Er wäre wieder untergegangen wie ein Stein. Ihn hat nichts interessiert. Er hat diese Welt hinter sich gelassen und er hat die Welt des Unmöglichen betreten. Die Welt des Himmels, die himmlische Welt. Und ist gegangen und hat die zukünftigen Dinge, die auf uns zukommen im Himmel, die hat er geschmeckt dort in diesem Abend. Das Zukünftige, was auf uns zukommt, die Geschenke, diese Gnadengaben, den verherrlichten Körper, all das hat er einen Augenblick lang geschmeckt. Wie lange nur? Solange er seine Augen auf Christus gerichtet hielt. Er ging einige Schritte. Nun, was hat er gebraucht für den zweiten Schritt, den er getan hat? Hat er nicht das Gleiche gebraucht, was er auch für den ersten Schritt gebraucht hat, nämlich Glauben? Deswegen sagt die Schrift, so wie ihr den Herrn Jesus Christus angenommen habt, so wandelt auch in ihm, so lebt auch in ihm. Das bedeutet, der Glaube, der den ersten Schritt ergreift, ist auch der Glaube, der die weiteren Schritte aufrechterhält und mit denen wir gehen können. Petrus ist ein paar Schritte gegangen und dann ist mit ihm etwas geschehen. Er hat es zugelassen, dass seine Augen durch die Situation, der Sturm war zu bewundern, die hohen Wellen waren zu fürchten, die Geschichten vielleicht in seinem Kopf, die er seinen Enkelkindern erzählen würde, über diese Tat, alles hat versucht, alles hat darum gerungen und darum gebuhlt, seine Aufmerksamkeit von Christus abzulenken. All diese Dinge. Das einzig Richtige wäre gewesen, all das zu ignorieren alles, was mit Logik zu tun hat, mit menschlichem Verstand, all das hinter sich zu lassen und die Welt des Unmöglichen aus der Welt nicht mehr rauszukommen. Und das, dort ist ein Mensch, der gerettet ist. Dort ist der Christ. Zur Rechten der Majestät in der Höhe, da sind wir eingesetzt zusammen mit Jesus Christus, weil wir in Jesus Christus sind. Wir sind gestorben. Fortan lebt nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Deswegen, jeder Christ lebt im Himmel. Dort, wo wir, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Christus kommt und unsere Leiber verherrlicht. Und wir werden, aber das ist das Einzige. Wir besitzen durch Christus, indem wir Christus haben, besitzen wir alles in ihm. Die gesamte Fülle der Gottheit leibhaftig ist in ihm. Wenn wir die gesamte Fülle der Gottheit leibhaftig in uns haben, Bruder, was brauchen wir mehr? Was brauchen wir mehr? Brauchen wir noch was?
Nein.
Fehlt uns etwas?
Nein.
Vollkommener Sieg in Christus ist möglich, indem wir Christus empfangen. In ihm ist die gesamte Fülle der Gottheit leibhaftig. In ihm ist alle Weisheit, der Erkenntnis, alle Schätze der Lösung. In ihm ist Rechtfertigung, in ihm ist Heiligung. In ihm ist eine komplette Erlösung, Geschwister. Deswegen sagt Paulus, lesen wir das. Gehen wir zu, ich denke, Kolosser. Kolosser. Kolosser 2, lesen wir ab Vers 2. Dort heißt es, damit ihre Herzen gestärkt zusammengefügt werden in der Liebe. Das ist sein Ziel, unsere Herzen gestärkt zusammengeführt werden in der Liebe in seinem Sohn. Und zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis zu erkennen, das Geheimnis Gottes, das Christus ist. Das Christus ist. In welchem verborgen liegen alle Schätze. Wie viele Schätze?
Alle.
Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Denn es gibt so viele, die sagen, oh, Christus reicht nicht. Du musst das tun und du musst das tun und du musst ein Kopftuch tragen und du musst dies tun. Und wenn du das alles nicht tust, dann wirst du nicht gerettet. Wir aus uns selbst können nichts tun, Geschwister. Gott bietet uns nicht eine halbe Erlösung an. Er sagt nicht, seht ihr, ich habe euch einen Schwung gegeben, ich habe euch ein bisschen angestoßen, jetzt geht und vollendet es. Ich habe euch ein bisschen geholfen, jetzt müsst ihr das tun. Wie einer zum Beispiel, wie das Kind, das auf das Fahrrad fahren lernt und der Vater ist immer bei der Seite, der Papa, und stützt das Kind immer, wenn es Schwierigkeiten gibt, hoppa, und hebt ihn wieder hoch und so und läuft neben dem Kind her. Aber das Kind muss strampeln, das Kind tut die ganze Arbeit. Der Papa hilft ab und zu. Ist das Christsein? Dass wir mit Sünde kämpfen und im Dreck bis zum Hals sind und wir versuchen da rauszukommen und Christus kommt ab und zu und hier hast du ein bisschen was. Schmeiß da rein. Er kommt nicht rein dort, wo ich bin, in die Sünde. Er kommt nicht rein dort, wo ich im Dreck bin, um mich da rauszuholen. Sondern er schmeißt ab und zu so eine Rettungsseile rein oder einen Rettungsring und dann sagt er, tja, so, das muss jetzt reichen. Ich habe jetzt zu tun, ich gehe jetzt wieder. Das ist keine Erlösung, Geschwister, das ist eine Krankheit. Wie oft haben wir das falsche Evangelium im Kopf gehabt und haben gedacht, oh, wir müssen was tun, um erlöst zu werden. Wir müssen das halten, wir müssen den Sabbat halten, wir müssen dies oder dies tun. Egal, was wir tun, Gott kann es nicht annehmen, versteht es, Geschwister. Denn es kommt aus einem verunreinigten, kaputten, verdorbenen Herzen. Gott kann das nicht annehmen, denn es ist Sünde. Alles, was nicht aus dem Glauben kommt, heißt es, ist Sünde. Wir haben bislang nur die Definition verstanden, in 1. Johannes 3, Vers 4, glaube ich, ist das, wo es heißt, jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Wer sündigt, der tut auch das Unrecht. Und jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Denn Sünde ist das Unrecht, heißt es in anderen Bibelversen. Sünde ist das Unrecht. Das beinhaltet, oder jeder, der Sünde tut, und das, wir denken uns, Moment einmal, nur, ich bin nur ein Sünder, wenn ich etwas tue, wenn ich eine Sünde getan habe. Aber die andere Bibelstellen, das zeigt uns nur eine Perspektive von Sünde. Das ist aber nicht das Gesamtbild. Es gibt ein anderes Bild, das die Bibel uns gibt, und dort heißt es, wie ich eben sagte, alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Kann es sein, Geschwister, dass ihr rausgeht auf die Straße, dort sitzt ein Bettler und er verlangt von euch Almosen und ihr geht dorthin und gebt dem Almosen. Kann es sein, dass diese Tat Sünde ist? Kann es sein?
Wenn wir also wollen, dass andere das sehen, dass wir gut für sind oder der Bettler selbst.
Es kommt darauf an, wer das tut. Wenn ein Mensch das tut ohne Christus, ist es Sünde. Warum? Weil wenn Christus nicht in ihm ist, existiert nichts Gutes in ihm. Wenn nichts Gutes in ihm ist, aus welchen Gründen macht er das dann? Einfach nur, um sein eigenes Ich zu befriedigen, zu sagen, oh, ich bin gut, ich habe dem gestern was gegeben. Oder einfach, wenn er selbst wenn er nicht darüber spricht, aber es ist nur für seine eigene Genugtuung, um sich persönlich zu befriedigen, um zu sagen, ich bin gut und fertig, ich habe dem was gegeben. Aber es kommt aus einem Herzen, das vollkommen verunreinigt ist. Die Quelle ist voller Gift. Und wenn die Quelle verunreinigt ist, ist das ganze Wasser, das daraus fließt, kaputt. Deswegen kann Gott das nicht annehmen. Gott kann nicht das, was wir tun. Wenn es ein Gesetz geben würde, das haben wir gelesen in Galater, wenn es ein Gesetz geben würde, das uns gerecht machen könnte, hätte Gott uns dieses Gesetz gegeben. Aber es gibt kein Gesetz, das uns gerecht machen kann. Niemand kann durch das Halten der Gebote gerecht werden. Das ist der Punkt. Wir werden das, wenn wir noch Zeit haben, das auch lesen. Aber lest einmal weiter hier. Schaut einmal. Also Vers 2, Kapitel 2, Vers 2. Damit ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis zu erkennen, das Geheimnis Gottes, das Christus ist, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Denn obwohl ich leiblich anwesend bin. Und dann seht weiter. Jetzt heißt es in Vers 8. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Er stellt hier also ein Prinzip dar, ein System, eine Denkweise, von der er sagt, diese Denkweise kommt aus leerer Philosophie, aus trügerischen Reden, aus einem verdorbenen menschlichen Herzen und von den Mächten der Welt spricht er auch hier noch. Und er sagt, hütet euch vor dieser falschen Philosophie. Und dann in Vers 9 sagt er, warum? Und achtet ganz besonders jetzt hierauf. Wenn ihr das versteht, habt ihr Erlösung in euch und glaubt, wenn ihr das versteht und glaubt. Vers 9, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Vers 10, und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm. Wenn jemand eine Elberfelder Übersetzung hat, dort heißt es, und ihr seid vollkommen in ihm. Wenn wir vollkommen in ihm sind, oder wie es hier in Luther heißt, wenn wir an dieser Fülle teilhaben, Teilhaber sind der göttlichen Natur, was braucht ihr mehr? Lasst euch nicht einreden, das ist das, was der Apostel Paulus sagt. Er sagt, versteht ihr denn nicht? Lasst euch niemals einreden, dass ihr noch etwas braucht. Und warum? Wenn wir ein bisschen zurückschauen in die Geschichte, geschah es, das ganz besonders zu den Galatern, nachdem die Galater sich bekehrt hatten, den Geist Gottes empfangen hatten, kamen Juden zu ihnen, jüdische Christen, die sich auch bekehrt hatten, aber die in ihrem Herzen wirklich nicht bekehrt waren, die nur dem Schein bekehrt, nach dem Schein. Und sie kamen zu den Galatern und sagten zu ihnen, ihr müsst euch beschneiden lassen, sonst seid ihr keine richtigen Israeliten, gehört ihr nicht zur Gemeinde Israel. Ihr müsst dies tun, ihr müsst das tun, ihr müsst die Feste halten, Opfergesetz, Opfersystem und all das, ihr müsst alles halten. Wenn ihr das nicht tut, seid ihr nicht gerettet. Und die Galater haben angefangen, das zu glauben. Und der Apostel Paulus sagt zu ihnen in Galater, geht mit mir zu Galater, Galater Kapitel 3, ab Vers 1. 3 Vers 1, dort heißt es, oh ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert? Mit anderen Worten, wer versucht aus den Werken durch das Halten der Gebote gerecht zu werden, der ist bezaubert, sagt er. Der ist bezaubert. Hallo Bruder, komm rein. Wer hat euch bezaubert, denen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war, als der Gekreuzigte? Das allein will ich von euch erfahren, sagt er. Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Mit anderen Worten, wie habt ihr den Geist empfangen? Sagt es mir. Habt ihr für den Geist etwas getan? Habt ihr etwas gewirkt dafür, dass ihr den Geist empfangen habt? Sagt es mir, ihr unverständigen Galater. Seid ihr bezaubert? Habt ihr den Verstand verloren? Ihr habt im Geist angefangen. Ihr habt angefangen, den Herrn, ihr habt durch den Glauben Gott angenommen. Den Glauben an Gott gefunden. Ihr habt durch den Glauben Christus angenommen in eurem Leben und er lebt in euch. Wie habt ihr das bekommen? Sagt es mir, ihr Galater, sagt er. Habt ihr es durch die Predigt vom Glauben bekommen oder habt ihr dafür etwas getan? Das möchte ich allein von euch erfahren. Lesen wir weiter. Vers 3. Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen. Wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Habt ihr denn so vieles vergeblich erfahren, wenn es denn vergeblich war? Und dann schaut einmal Vers 5. Galater 3, Vers 5. Der euch nun den Geist darreicht und tut solche Taten unter euch, tut er es durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Mit anderen Worten, die Galater waren so weit, dass sie den Geist bekommen hatten. Sie haben sich taufen lassen, haben den Heiligen Geist bekommen. Die Gaben waren unter ihnen zu sehen, Geschwister. Sie haben Tote auferweckt, vielleicht nicht Tote auferweckt. Sie haben Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben. Und all die Gaben des Geistes haben sich entfaltet in der Gemeinde. Und er sagt, schaut einmal, ihr dummen Galater, was ist mit euch geschehen, dass ihr so bezaubert seid? Was habt ihr getan, um den Geist zu empfangen? Was habt ihr getan? Sagt es mir. Nichts habt ihr getan. Ihr habt einfach nur geglaubt. Wir sind gekommen, haben euch gepredigt und ihr habt geglaubt. Habt sofort den Geist bekommen. Habt die Taten des Geistes bekommen. Und jetzt versucht ihr es im Fleisch zu vollenden? Was ist mit euch geschehen? Und er sagt, ich fürchte, ich habe umsonst für euch gearbeitet. Ihr habt Christus verloren, wie ihr die Beschneidung sucht, sagt er. Ich bezeuge einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er Christus verloren hat, sagt er dann weiter in Kapitel 4, 5. Also versteht ihr, der Punkt ist, die Galater haben angefangen. Und so ist es mit jedem Christen. Allein durch den Glauben bekommt er Rechtfertigung, er bekommt den Geist Gottes, er bekommt Heiligung. In Christus ist die gesamte Weisheit der ganze Schatz des Himmels. Und deswegen sagt er, in Christus ist die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Wenn ihr Christus in euch habt, habt ihr die Fülle der Gottheit leibhaftig in euch. Euch fehlt gar nichts. Lasst euch niemals durch trügerische Reden irgendetwas einreden. Ihr bräuchtet das noch zusätzlich. Ihr bräuchtet das noch zusätzlich. Ihr müsstet das machen und das machen. Niemals. In Christus habt ihr Teil an dieser Fülle, sagt der Elberfelder, ihr seid vollkommen in ihm. Deswegen lasst euch niemals mit leerer Philosophie, mit trügerischen Reden von Menschen, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben und eine äußerliche Heiligkeit aufweisen, einen Schein von Weisheit haben, aber innerlich sind sie verdorben, sagt er. Das ist diese falsche Heiligkeit, die sie haben, indem sie ihre Leiber nicht schonen. Sie ziehen bestimmte Klamotten an. Sie sprechen auf eine bestimmte Art und Weise. Sie frisieren sich auf eine bestimmte Art und Weise und denken, dadurch hätten sie das ewige Leben. Sie essen Dinge, die sie oder meiden Dinge, die sie nicht essen sollten. Fasten viel, oh ja. Äußerlich sind sie vollkommen rein, scheinen sie, aber innerlich, wie wir in Matthäus 11 gelesen haben, oh ihr Schriftgelehrten, weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, sagt Jesus. Die ihr äußerlich rein seid, aber innerlich seid ihr voller wie ein Grab, das voll ist mit Totengebeinen. Das ist das Problem. Das ist unser Problem hier. Und das müssen wir verstehen. Das ist unser Problem. Wir sind voll mit Werken. Wir wurden erzogen, Werke zu tun. Wir sind erzogen zu einer äußerlichen Welt. Für uns existiert nur unser fleischliches Auge und wir sehen nicht mit den geistlichen Augen, sondern wir tun Werke und denken dadurch gerettet zu sein und gerecht zu sein. Aber Erlösung gibt es nur in Christus Jesus, gelobt sei der Herr. Kein anderer Name ist unter dem Himmel gegeben, durch den wir sollen selig werden. Wenn wir jetzt schauen in Galater, wie ist es denn? Jetzt sind viele Fragen aufgekommen. Moment einmal, die Schrift sagt, wir sollen die Gebote halten. Du sagst, wir sollen die Gebote nicht halten. Wir können sie nicht halten. Nicht ich sag's, die Schrift sagt's. Gehen wir noch einmal und lesen wir das noch einmal, weil einige neue sind dazugekommen. Römer, den Vers hatten wir sowieso nicht. Lesen wir in Römer Kapitel 8. Ab Vers 5, Kapitel 8, ab Vers 5. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag es auch nicht. Was bedeutet das, es vermag es auch nicht? Es kann nicht, es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wer versucht, aus eigener Kraft die Gebote zu halten, der tut etwas Unmögliches. Der versucht das Unmögliche. Er versucht durch eigene Kraft, sich hochzuarbeiten auf der Leiter zur Ebene Gottes. Die Gesetze sind, die Gebote sind eine Offenbarung des vollkommenen heiligen Charakters Gottes. Wir können nicht die Heiligkeit Gottes durch eigene Anstrengung erarbeiten. Wacht auf! Und das ist genau das, was Paulus sagt hier zu den Galatern, zu den Kolossern, zu den Römern, zu allen. Deswegen ist besonders die Schreiben von Paulus sind voll von dieser Sache und ich zeige euch warum. Schlagen wir einmal Römer 3 auf. Ich zeige euch warum. Moment, es ist nicht Römer 3, es ist Epheser, Entschuldigung. Geht zu Epheser. Epheser. Könnte sein, dass ich mich wieder geirrt habe. Aber ja, Epheser 3. Lesen wir ab Vers 1. Epheser 3, ab Vers 1. Und schauen wir mal, wo Paulus seine Autorität her hat. Er sagt, deshalb sage ich, Paulus, der Gefangene Christi für Jesu, für euch Heiden. Ihr habt ja gehört, welches Amt die Gnade Gottes mir für euch gegeben hat. Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich eben aufs Kürzeste geschrieben habe. Durch Offenbarung, sagt er, und wir kennen ja die Geschichte von Paulus, der Saulus war. Als Saulus auf dem Weg nach Damaskus war, was geschah mit ihm? Christus erschien ihm und schlug ihn nieder. Christus erschien ihm und schlug ihn nieder, sodass er auf den Boden fiel und sein Augenlicht verlor. Und er wusste nicht, was los ist und sagte, was ist los hier? Und Christus sagt, ich bin's. Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du? Wen verfolge ich? Wer bist du? Und dann kam ihm alles. Und Paulus war offen. Und es wurde wie mit einem Trichter in seinen Kopf eingegossen von Christus persönlich durch Offenbarung. 3 Tage lang war er Christi persönlicher Student. Und Christus hat ihn gefüllt mit aller Weisheit. Deswegen sagte er, ich möchte euch nicht verborgen, ich möchte euch mein Amt nicht unwissend lassen über mein Amt. Er sagt, ihr habt ja gehört, welches Amt die Gnade Gottes mir für euch gegeben hat. Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich es aufs Kürzeste geschrieben habe. Und da sagt er in Vers 4, daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen. Wenn ihr es lest, wenn ihr es erkennen wollt, ihr könnt es erkennen. Wenn ihr es sehen wollt, werdet ihr es sehen. Die Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen. Dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgetan. Was ich hier sagen möchte ist, was er sagen möchte ist, dass dieses Geheimnis in der Fülle noch nie da war. Erst in der Zeit, als er begonnen hat, das Evangelium in dieser Fülle zu verkündigen. Davor war dieses Evangelium, ja, es war da, im Skelett und in den Strukturen des Systems, der Gesetze und des Opfersystems war es da. Aber es war so unvollständig und so unvollkommen, dass kein Mensch dadurch gerettet werden konnte. Die wenigsten haben dadurch Glauben erlangt. Und deswegen sagt er, dass so in dieser Fülle, so wie ich es euch präsentiere, war es zuvor nicht offenbart den Menschenkindern. Deswegen, ich habe es von Christus persönlich bekommen und ich offenbare es euch. In Galater sagt er, verblüffend, er sagt, nachdem ich Christus getroffen habe auf dem Weg nach Damaskus. 3 Tage lang war ich blind. In der Zeit hat er mich unterrichtet über diese ganzen Dinge, über das Evangelium. Danach ging ich nicht, um mich mit Menschen, mit Fleisch und Blut zu besprechen, sagt er. Sondern ich ging direkt runter zu meiner Mission nach Afrika. Nach Arabien. Er ging runter nach Arabien und hat dort angefangen zu missionieren. Warum? Weil er war bereit. Er war voll mit dem Evangelium Christi. Christus selbst hat ihn unterrichtet, 3 Tage lang. Natürlich, und die anderen Apostel waren 3 Jahre lang in der Gegenwart Jesu. Aber was geschah mit ihnen? Wir wissen es. Sie haben nichts verstanden. Als Christus weggegangen ist, musste er wiederkommen und 40 Tage bei ihnen sein und die Grundlagen des Evangeliums klar machen. Aber sie waren immer noch nicht so gefüllt. Paulus war hier eine absolute Ausnahme. Übrigens ist das auch die längste Bekehrung, die die ganze Bibel beschreibt, die 3 Tage. Gut, wir wissen, es war keine Bekehrung, die dort stattfand. Er musste ja nicht dringen. In dem Moment, wo ihn Christus niederschlug auf dem Weg, da wusste er, das ist der mir einzig und allein helfen kann. Und da war er schon bekehrt. Aber das ist die längste Bekehrung, die so als Phase aufgezeigt wird, dass er nach 3 Tagen dann die Augen aufgetan hat und er ist dann gegangen. In jedem anderen Fall geschieht Bekehrung in keiner Zeit. Lasst mich euch eine Frage stellen. Wunderbar ist dieser Gedanke. Versucht mir zu folgen. Als Gott in der Schöpfung die Welt geschaffen hat und er sagte, es werde Licht und es ward Licht. Wie viel Zeit ist vergangen zwischen seinem Wort und als das Licht erschien? Wie viel Zeitspanne ist vergangen zwischen dem, dass das Licht erschien und zwischen seinem Wort? Gar keine Zeit. Sobald er spricht, sobald geschieht's. Es vergeht keine Millisekunde. Es vergeht keine Zeit. Null Zeit. Das ist Gott. Gott ist kein Evolutionist. Ich möchte, dass ihr das im Kopf behalten. Gott ist kein Evolutionist. Er sagt nicht, ich pflanze in dir etwas und das wächst dann innerhalb von Millionen von Jahren. Ich kann nicht anders. Gott ist fähig. Andere sagen, wie zum Beispiel Stephen Hawking, habt ihr vielleicht von ihm gehört, dieser große Mathematikprofessor und Forscher des Weltalls. Und der sagt, er hat eine Theorie entwickelt, wie die Erde begann. Oder wie das Universum begann. Und ihr kennt ja diese Big Bang Theorie, diese Urknalltheorie, wo es heißt, dass Gott, und sie sagen, das Universum ist aus einer Kollektion von Gasen entstanden und das kam dann zusammen und explodierte und das ist dann dadurch durch ein Staubkorn so groß wie eine Erbse. So groß war das Universum im Ursprung. Wie eine Erbse. Und die Erbse ist explodiert und hat sich ausgedehnt in alle Ewigkeit, ohne Ende. Und hat geformt, dadurch dann ist das abgekühlt und dann sind die ganzen Planeten entstanden und all sowas. Durch die Gase und durch den Staub, durch die Explosion und so weiter. Und auch ist auch die Erde entstanden. Und das wächst und sie sagen, das wächst bis in alle Ewigkeit, wird das wachsen und expandieren. Die einzige Sache, die Mr. Hawking und seine Kollegen nicht erklären können, so hieß es dann in dem Bericht, ist, woher diese Erbse kam. Das können sie nicht erklären. Sie vermuten, heißt es, dass diese Erbse von Gott geschaffen wurde. Und dann, jetzt stellt euch einmal vor, diese Menschen sind bereit, einen Gott anzubeten, der eine Erbse erschaffen kann, aber kein Universum. Das ist als ich das las, als ich das hörte, kam mir der Vers in den Kopf. Indem sie sich für weise hielten, wurden sie zu Narren. Indem sie sich für weise hielten, wurden sie zu Narren. Sie machen aus sich Clowns, die rumspringen und Dinge erzählen. Und die Welt glaubt das und sagt, das ist die Theorie. Hawking hat recht und so weiter. Wo ist die Welt hin? Christus hat alles mit seinem Wort geschaffen. Im Psalm lesen wir, ich habe das rausgefunden, Stephen Hawking weiß nicht, wie die Welt entstanden ist. Der vermutet das und vermutet dies und stellt Theorien auf. Ich habe das eines Tages gelernt, als ich im Psalm gelesen habe, ich glaube Psalm oder Sprüche. Durch das Wort seines Mundes ist die Welt erschaffen und durch den Hauch seines Mundes sein ganzes Heer. So ungefähr heißt es in dem Vers. An einer anderen Stelle heißt es, wenn Gott spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht da. Wenn er spricht, kann die Materie gar nichts anderes tun, als sofort zu erscheinen, aus dem Nichts. Wenn wir sagen würden, ich habe es vorhin der Schwester gesagt, wenn wir, einer von euch sagen würde, ich habe einen Frosch gesehen, dieser Frosch hatte 8 Augen und 10 Beine. Was wären wir dann? Wenn ich das sagen würde, was wäre ich dann? Wäre ich nicht ein Lügner? Weil so ein Frosch gibt es nicht. Das ist offensichtlich. Ich wäre einfach ein Lügner. Wenn Gott aber sagt, ein Frosch mit 8 Augen und 10 Beinen, ist der Frosch sofort da mit 8 Augen und 10 Beinen. Das ist der Unterschied zwischen dem Wort des Menschen und dem Wort Gottes. Und jetzt versteht ihr, wenn er sagt, sei rein, ist der Mensch augenblicklich gereinigt von Sünde. Augenblicklich ist er vollkommen und geheiligt in dem Geliebten. Das ist die Wahrheit des Evangeliums. Gott ist kein Evolutionist. Eine Schwester sagte zu mir mal, Moment einmal, das geht völlig gegen die Natur, was du hier sagst. Wenn wir rausschauen in die Welt, wenn wir einen Baum heute pflanzen, es geht doch nicht, dass er über Nacht heranwächst zu einem Riesenbaum. Das muss Zeit, das muss gedeihen und so weiter und muss wachsen und so weiter. Gott ist kein Evolutionist. Er hat keine Samen hingetan, aus dem dann die Erde dann Sprossen gewachsen sind und dann ist die Erdkugel dann langsam innerhalb von 10 Milliarden von Jahren entstanden oder wie die Zeugen Jehovas sagen, in Tausenden von Jahren. Sie sagen, für jeden Tag rechnen wir 1000 Jahre. Warum? Weil sie rechnen hier diese das Jahrtagsprinzip hier an und sagen, wenden das dort an und sagen, weil Gott sagt, bei Gott sind ein Tag ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Aber das ist hier sowas von verkehrt. Diese Menschen sind beraubt der wundervollsten Erfahrung, die wir haben können, dass Gott in uns ein neues Leben erschafft und das geht innerhalb von keiner Zeit. In dem Moment, wo du glaubst, sagt die Schrift, hast du das Leben in dir. Wer glaubt, der ist schon, der hat das Leben in sich, sagt er. Christus sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer an den Sohn nicht glaubt, der ist bereits gerichtet, denn er glaubt nicht an den Sohn Gottes. Und so deswegen möchte ich euch sagen, Geschwister, ich weiß, es ist sehr wenig, wir haben wenig Zeit. Es gäbe so viel darüber zu sagen. Die Neugeburt, gehen wir zurück nochmal auf Adam. Der erste Adam hat gesündigt. Weil er gesündigt hat und in Adam, Gott, die gesamte Menschheit geschaffen hat, deswegen ist das Leben Adams übergegangen auf all seine Kinder. Als wir geboren wurden, waren wir Sünder, Status Sünder auf der Stirn. Was wir auch tun, was wir nicht tun, ob wir das Gesetz halten oder nicht halten, vollkommen egal, wir haben einen Status und dieser Status ist ein Zustand. Dieser Zustand ist Sünder. In Gottes Augen gibt es kein Ansehen der Person. Das bedeutet, wenn einer kommt und sagt, komm Gott, ich habe hier 10.000 Euro, 1 Million, komm, lass mich doch rein. Vollkommen egal, auf dessen Stirn steht geschrieben Sünde. Wenn der andere versucht und sagt, ach Gott, ich bin doch gar nicht so schlecht, ich habe dem gestern so und so viel Almosen gegeben, ich habe der Frau über die Straße geholfen, ich pflege zurzeit 5 alte Frauen und 2 alte Männer und ich tue dies und ich tue jenes und jenes und jenes. Es macht absolut gar nichts. Wir sind kein Stückchen besser in Gottes Augen, weil wir das Leben Adams in uns haben. Mit anderen Worten, Gott schaut nicht auf unsere Taten. Gott schaut auf unser Herz, was wir sind, auf unser Leben. Deswegen müssen wir sterben. In dem Moment, wenn wir gestorben sind, ist Christus in uns. Wenn wir bereit sind, unser Leben ihm zu übergeben, kommt er in unser Leben, tötet unser eigenes Ich. Das kann nur er tun, wir nicht. Er tötet unser eigenes Ich und nimmt Wohnung bei uns. Er richtet seine Wohnung auf. Und in ihm ist der gesamte Füller der Gottheit leibhaftig. Nun, wir haben vorhin in Johannes 6 gelesen, dass er das Brot, das himmlische Brot ist. Er ist das Brot, das vom Vater gesandt wurde, vom Himmel. Und Christus sagt, wer von mir nicht isst, wer dieses Brot nicht isst, der hat keinen Anteil an mir. Und dann geht er weiter und er macht das, ein ganzes Kapitel lang. Er wiederholt es und wiederholt es und wiederholt es. Und die Juden sind schon ganz wirr im Kopf und sagen, wie meint er das Brot, Brot? Er ist das Brot, er ist dieses Brot vom Himmel und wir müssen ihn essen und so weiter. Was meint er damit? Dieser ist doch Josefs Sohn. Was spricht er? Wir kennen den doch. Seine Brüder sind doch die und die und die. Was spricht er dann? Ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist und wer mich nicht isst. Und dann sagt Christus, geht noch einen Schritt weiter und er sagt, wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, der hat das Leben nicht in sich. Und die Juden waren jetzt völlig außer sich. Die haben gesagt, der Mann ist von Dämonen besessen. Wie kann er sagen, dass wir sein Fleisch, sollen wir, die Juden dachten, sie müssen Jesus ergreifen, sie müssen ihn aufschneiden, in kleine Stücke hacken und jeder muss ein Bissen nehmen. Deswegen haben sie ihn gefragt, das war wirklich das, was sie gedacht haben. Sie haben gefragt, wie kann dieser sein Blut uns zu trinken geben und sein Fleisch zu essen geben? Was ist das für eine Rede, wer kann die hören? Und dann, selbst die Jünger waren total verwirrt. Und sie haben gedacht, was ist in unserem Meister gefahren? Der redet ja vollkommen wirres Zeug. Wenn mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, möchte er sterben oder was möchte er? Und dann wendet er sich zu den Jüngern und dann sagt er, ärgert euch das? Versteht ihr das nicht? Ärgert euch, dass ihr das nicht versteht? Seid doch verständig, ich meine doch nicht mein Fleisch. Das Fleisch ist nichts Nütze, sagt er. Der Geist ist Leben. Mit anderen Worten, ich spreche doch nicht vom Fleisch, ich spreche von meinem Geist. Wenn ihr mein Leben, mein Geist nicht in euch habt, habt ihr kein Leben in euch. Nun, was er aber klar machen wollte mit dem Brot und mit dem Essen. Was geschieht, wenn wir ein Stück, wir haben gerade gegessen. Was geschieht, wenn wir ein Stück Brot nehmen und in unseren Mund tun und wir beginnen dran zu kauen? Selbst beim Kauen beginnen die Stoffe, die ganze Zusammensetzung sich zu lösen. Und die Mineralstoffe und die Ballaststoffe und die Vitamine und alles, was im Essen drin ist, werden schon schon verdaut. Wir schlucken dieses Brot runter und im Magen wird das zu Ende verdaut. Und es wird alles, diese Stoffe werden alle ein Teil von unserem Körper. Nicht nur symbolisch, sondern das Brot ist wirklich in uns. Und Christus sagt, so wahr, genauso echt, genauso real, wie das Stück Brot esst. Das möchte er damit sagen. Ich bin das Brot, mich sollt ihr essen. Wenn ihr mich nicht so aufnimmt in euch, wie ihr das Stück Brot real und echt in euch habt, wenn ich nicht genauso real und echt in euch wohne, habt ihr kein Leben in euch. Ihr habt kein Leben in euch. Deswegen sagt er, wenn einer wiedergeboren ist, euch kennt die Welt nicht mehr, denn sie kennt mich nicht. Deswegen kennt euch die Welt auch nicht. Und egal, wo ihr hinkommt, die Welt wird euch immer hassen, weil sie mich hassen. Und dann sagt er, wenn ihr mich nicht esst, habt ihr kein Leben in euch. Geschwister, wir müssen verstehen, dass wir Christus nicht nur symbolisch erhalten. Viele meinen, das ist das, was die meisten Christen im Kopf haben. Sie denken, Christus ist gekommen auf die Erde. Er hat ein sündloses Leben gelebt, er ist dann ans Kreuz gegangen, hat unsere Sünden mitgenommen. Und durch seine Verdienste werde ich gerecht. Nicht wirklich. Ich werde auch bis zum Ende nicht gerecht. Ich werde auch sündigen bis zum Ende. Aber sagen wir halt mal, Gott sieht es eben so als abgetan an. Er hat den Preis bezahlt und fertig. Das ist die Vorstellung von den meisten Christen. Aber das ist nicht, die Bibel kennt keinen vermischten Glauben. Die Bibel kennt nur den reinen Glauben, der da sagt, du nichts, Christus alles. Du stirbst, deswegen sagt Paulus, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Seht einmal in Galater, was er sagt. In Galater Kapitel 3, wo wir gerade waren, Kapitel 2. Dort heißt es, Vers 19, denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Denn wie die Gerechtigkeit durch das Gesetz, wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Mit anderen Worten, wenn es Gerechtigkeit gäbe aus dem Gesetz, so wäre Christus umsonst gekommen und gestorben, weil wir könnten dann Gerechtigkeit auch ohne ihn haben. Aber so ist es nicht, sagt er. Ich lebe doch nun nicht ich, ich bin mit ihm gestorben. Der Weg eines Christen ist, wir haben den ersten Adam. Der erste Adam hat uns in Sünde gebracht. Er hat uns getötet durch seine Sünde. Er hat uns verdammt und wir sind unter dieser Verdammung. Wenn wir jetzt hat Gott etwas getan. Die Lage war aussichtslos für den Menschen. Er musste sterben. Er konnte nichts tun aus sich selbst, um da rauszukommen. Gott konnte diesen Menschen auch nicht ändern, diese Gesinnung, diese Natur reparieren, besser machen, neu erneuern oder sonst irgendwas. Diese Natur war einfach zum Tod verdammt, zum ewigen Tod. Und so hat er aber einen wunderschönen Lösungsplan ersonnen. Er hat seinen Sohn gegeben und in seinem Sohn hat er den zweiten Adam geschaffen. Als Christus auf die Erde kam, wurde in ihm eine komplett neue menschliche Rasse geschaffen. Das ist jetzt sehr wichtig. Ich wiederhole das nochmal. Als Christus von der Maria geboren wurde, in dem Moment, oder besser gesagt schon davor, in den Bauch der Maria hineinkam, durch dieses Wunder, dass Gott durch seinen Geist sie schwängerte, in dem Moment entstand eine völlig neue menschliche Rasse. Eine Rasse, die völlig frei war von Sünde. Die völlig frei war von der Korruption, von der Degeneration. Natürlich nicht körperlich. Körperlich trug er alle Gebrechen und alle Degenerationen, die Menschen seit 4000 Jahren schon hinter sich hatten in der Zeit. Und körperlich war er, hat er die menschliche Begrenzung gehabt. Er hatte auch keine Allmacht, das hat er alles im Himmel gelassen. Allwissenheit, Allgegenwart, Unsterblichkeit, das hat er alles abgelegt als der Sohn Gottes. Philipper lesen wir das, er entäußerte sich seine Göttlichkeit. Als er Mensch wurde, entstand eine völlig neue menschliche Rasse. Eins, das vollkommen erhaben war und mit dem Gesetz Gottes vollkommen konform war. Parallel, in Harmonie, in Übereinstimmung mit dem Gesetz Gottes. Das war Christus, der zweite Adam. Indem wir durch den Glauben die Neugeburt erleben, indem wir einfach dem Wort Gottes glauben. Nicht, weil wir etwas empfinden innerlich, nicht, weil es uns warm wird in unserer Brust, nicht, weil wir einen Heiligenschein oben haben, nicht, weil wir irgendetwas empfinden. Christsein ist hat nichts mit Gefühlen zu tun. In erster Linie. Es folgen Gefühle, oh ja. Die Freude, die danach folgt, ist unbeschreiblich. Nach der Neugeburt. Aber in erster Linie hat das nichts damit zu tun. Mit anderen Worten, Gefühle sind nicht unbedingt ein Beweis dafür, dass du Glauben hast. Nein, der Beweis dafür, dass du den Glauben hast, ist das Wort Gottes selbst. Ist das Wort des Herrn. Warum? Weil es der Herr so sagt. Und mein Herr kann nicht lügen. Und das ist das Evangelium, Geschwister. Das müssen wir verstanden haben. Wenn Gott etwas spricht, so geschieht es sofort. Wenn er mir sagt, sei rein. Und jetzt gibt es zwei Reaktionen. Die einen sagen, gelobt sei der Herr, ich bin rein, er hat mich reingemacht. Und die anderen sagen, ich versuch's. Was ist der Unglaube? Wo ist der Unglaube? Der zweite, der hat überhaupt nicht verstanden, was in dem Moment geschehen ist. Gott spricht. Zum Berg hebe dich hinfort und der Berg geht sofort hinweg. Vor den Augen der Menschen. Gut, es ist noch nie in der Art und Weise passiert, aber was ist passiert? Er hat Tote auferweckt. Er hat Kranke geheilt. Steh auf. Sofort ist er aufgestanden. Den Sturm gestillt. Stille soll sein und sofort der ganze Sturm. Alles runter. Stille war. Und jetzt kommt er zu uns und sagt das gleiche Wort. Sei rein. Und wir, ich versuch's, Vater. Versteht ihr, wie wir nicht verstanden haben, was dort geschehen ist? Christus hat uns rein gemacht, ihr seid rein. Wir sind in Christus, Christus lebt in uns. Und das hat er gewirkt. Er ist auf diese Erde gekommen, er hat uns all unsere Sünden weggenommen. Geschwister, das ist keine Floskel, das ist keine Symbolik, keine figurative Rede, so dass wir uns trösten können und sagen können, ach komm, naja, tröste dich, er hat die Sünde weggenommen. Nein, nicht wirklich, aber hat die weggenommen. Deswegen, das ist kein Trost. Das ist eine Krankheit. Christus hat unsere Sünden weggenommen. Er hat sie mit ins Grab genommen. Sie sind weg. Was hat er getan, als er auf der Erde war? Er hat den Kampf gekämpft. Er hat in sich, heißt es in Römer, er hat in sich, in seinem Fleisch, die Sünde verdammt. Er hat jegliche Sünde, die ein Mensch jemals haben kann. Jegliche Versuchung, Entschuldigung. Jegliche Versuchung hat er besiegt. Jede Sünde, die auf einen Menschen zukommen kann, hat er in seinem eigenen Fleisch besiegt. Deswegen brauchen wir Christus. Deswegen brauchen wir das Leben Christi. Denn das Leben Christi hat alles besiegt. Komplett alles besiegt. Wenn dieses Leben unser Leben ist, und das geschieht in dem Moment, wo wir glauben. Was glauben? Dem Wort Gottes glauben, dass es so ist, weil Gott nicht lügen kann. In dem Moment ist er ein Teil von uns und er lebt in uns. Und wir sind rein, wir sind vervollkommnet, wir sind geheiligt. Wir sind gerechtfertigt und wir sind mit Gottes Sohn eingesetzt als Erben und Miterben Christi in das Reich Gottes. Halleluja, gelobt sei der Herr. Versteht ihr das? Das ist die vollkommene Erlösung, die Christus gewirkt hat für uns. Das ist das Evangelium Gottes in seinem Sohn Jesus Christus, das der Apostel Paulus und alle anderen mit Freude hinausgegangen sind in die Welt und sie konnten nicht mehr an sich halten. Sie haben sich so gefreut, sie haben sich fast die Haare ausgerauft vor Freude und sind umhergegangen und haben überall verkündigt und überall haben sie auf die grauen Gesichter getroffen. Geplagt von Sünde, von Unglauben. Sei rein! Ja, ich versuch's. Ich versuch's mit ganzer Kraft, ich kann's nicht. Ja, doch nicht du! Christus hat es in dir vollbracht, schon lange. Vor 2000 Jahren war er im menschlichen Fleisch. Wenn du Teilhabe bist der göttlichen Natur, hast du dieses Leben in dir. Das Leben ist in dir. Du lebst das Leben Christi selbst Und du bist es nicht mehr, sondern Christus ist es in dir. Und deswegen sagt Paulus, ich lebe doch noch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Versteht ihr das Evangelium jetzt? Es ist wundervoll, Geschwister. Wir sind gerettet in den Geliebten. Wir haben das Leben Jesu bekommen, wenn wir glauben. Ich sage euch etwas. Der größte Grund für den Unglauben sind Werke. Und ich zeige euch das. Geht mit mir zu Römer 9. Schlagen wir Römer 9 auf. Und wir möchten dann auch langsam abschließen. Römer 9. Wir lesen nur noch ein paar Verse. Ich sagte, der größte Grund für unseren Unglauben sind unsere eigenen Werke. Behaltet das immer im Kopf. Solange wir eigene Werke tun, solange wir versuchen, werden wir nie den Glauben haben. Warum? Weil wir werden nie das Geschenk annehmen, das frei kommt allein aus dem Glauben. Nichts ist unser. Gott hat alles erwirkt. Der in euch bewirkt, das Wollen und Vollbringen. Selbst das Wollen gibt er uns, so dass wir gar keinen Teil haben an dem ganzen Evangelium. Wir haben gar keinen Teil an unserer Lösung. Wir sitzen nur da als hilflose Menschen und sagen, oh, gelobt seist du, Vater, ich danke dir für das Geschenk, für das unendlich große Geschenk, das du mir gemacht hast. Danke. Und wir nehmen es im Glauben an. Das ist alles. Nichts weiter. Wir sind in den Legalismus hineingewachsen, durch, ganz besonders durch die Adventgemeinde. Adventgemeinden, Reformgemeinden, egal was für eine Gemeinde du warst, oder selbst die Außenstehenden, Großkirchen oder sonst was. Überall geht es nur um eins. Den Weg sich erarbeiten zum Himmel. Das ist Dummheit, das hat noch nie funktioniert in der gesamten Welt, in der gesamten Weltgeschichte hat das noch nie funktioniert. Nicht einmal. Wie wurde Abraham gerecht, haben wir in der ersten Stunde gesagt. Durch den Glauben wurde er gerecht. Allein durch den Glauben. Was hat er getan? Seht ihr, er hat, was hat er denn geglaubt? Wir kennen alle das, die Verheißung Gottes. Gott hat verheißen, dass in Isaak alle Völker gesegnet werden, dass in Isaak der Löser kommen wird. Von Isaak, aus der Linie Isaaks wird er kommen. Und das war ein Versprechen, das war eine Verheißung. Und das war ihre einzige Hoffnung auf Erlösung. Sie haben ja auf den Messias gewartet. Sie wussten, ohne den Messias kommen wir nirgendwo hin. Wir wollen in den Himmel, wir wollen zurück zu Gott, zu unserem Vater. Wir brauchen den Messias. Und jetzt kommt auf einmal die Verheißung von Gott. Aus deiner Linie, von dir, du sollst einen Sohn haben und aus diesem Sohn kommt der Erlöser. Halleluja! Aber was war los? Sein Körper war tot. Sein Körper war total erstorben. Er war ein alter Tattergreis. Er war ein alter Mann, ohne Kraft, ohne gar nichts. Er hatte keine Kraft mehr in sich, geschweige denn irgendeine Zeugungsfähigkeit. Er hat Sarah angeschaut und Sarah war vollkommen, sie hat längst die Zeit überschritten, dass sie ein Kind hätte haben können. Aber er hat nicht gezweifelt. Jetzt schaut einmal, das zeigt den Glauben, den wir haben müssen. Das zeigt praktisch, wie wir den Glauben annehmen können. Abraham, so sagt die Schrift, Abraham hat geglaubt, wo es nichts zu glauben gab. Er hat gehofft, wo es keine Hoffnung gab. Er hat nicht gezweifelt, dass die Schrift sagt, als er seinen erstorbenen Leib sah. Er hat auf sich geschaut und die Menschen mögen gesagt haben, er hat überall verkündigt, der Löser kommt aus Isaak, meinem Sohn und so. Und die Menschen haben gedacht, was ist mit dem los? So ein alter Mann, naja, der ist naiv geworden in seinem Alter. Der hat irgendwie Probleme in seinem Kopf, natürlich. Wir kennen das, ist das Alter. Mit seinem Gebrechen, was soll er tun? Wie soll er einen Sohn haben? Der Mann ist doch schon tot. In ein paar Minuten stirbt er, fällt er zusammen. Was will er denn noch? So mögen die Leute ihn verspottet haben. Aber Abraham blieb standhaft und er sagte, was Gott verheißt, das kann er auch geben. Das kann er auch tun. Und dann, Sarah hat zuerst gezweifelt, sie hat gesagt, Abraham nicht. Aber Sarah hat ihn dann dazu gebracht, dass er dann reingegangen ist zum Markt und hat dort mit der Hagar einen Sohn gezeugt. Sie wollten, was ist geschehen? Sarah wollte die Verheißung mit ihrer eigenen Kraft herbeiholen aus dem Himmel. Sie hat nicht geglaubt, das war Unglaube. Deswegen sage ich euch, der größte Grund für unseren Unglauben sind unsere Werke. Deswegen lasst sie fahren, lasst sie weg, schmeißt sie von euch. Geht auf die Knie vor dem Herrn und bekennt mit voller Zuversicht, ich bin ein Sünder, ich bin voller Sünde, in mir ist nichts Gutes, aber gelobt sei der Herr, der Erlösung gewirkt hat, vollkommene Erlösung, ich bin Sieger durch ihn. Ich bin Sieger über alle Sünden, alle bekannten Sünden, die ich kenne. Und das ist die Erlösung, Geschwister, und das kann jeder von euch haben, hier und jetzt. Wir sitzen hier und warum sind wir Christen? Warum verfolgen wir überhaupt eine Religion? Warum leben wir nicht in der Welt? Warum? Weil wir uns sehnen nach etwas Besserem. Wir sehnen uns nach dem ewigen Leben. Wir sind da, wir sind hier und suchen das ewige Leben. Christus sagt, ihr forscht die Schrift, weil ihr wisst, dass ihr darin ewiges Leben habt. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr das ewige Leben hättet. Mit anderen Worten, ihr sucht, ihr wollt also ewiges Leben. Ich sehe das, denn ihr sucht. Ihr sucht in der Schrift, ihr versucht alles zu tun. Aber ihr kommt nicht zu mir, damit ich euch das Leben gebe, frei und umsonst. Was hat Christus gesagt? Jeder komme und nehme umsonst, sagt er. Vom Wasser des Lebens. Und dann an einer anderen Stelle sagt er, kommt her, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wer ist mühselig? Schauen wir uns noch diesen, lesen wir noch Römer Kapitel 9. Dort waren wir vorhin. Noch ein paar Verse und dann schließen wir ab. Römer Kapitel 9. 9 ab Vers 30. Paulus sagt, was sollen wir denn hierzu sagen? Das sollen wir sagen. Die Heiden, die nicht nach der Gerechtigkeit getrachtet haben, haben die Gerechtigkeit erlangt. Ich rede aber von der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Israel aber hat nach dem Gesetz der Gerechtigkeit getrachtet, hat es aber nicht erlangt. Das scheint ungerecht. Einer mag sagen, Moment einmal, was ist denn hier los? Die wollen nichts und die bekommen es. Und die anderen wollen es von ganzem Herzen, anscheinend. Von ganzem Herzen, so wie es hier scheint, und die bekommen gar nichts. Das ist ja ungerecht. Was soll denn das sein? Aber lesen wir mal weiter, wie es begründet. Er sagt, warum das? Die Frage. Weil es die Gerechtigkeit, Israel, weil es die Gerechtigkeit nicht aus dem Glauben sucht, sondern als komme sie aus den Werken. Israel hat den Verstand verloren. Israel versucht, die Gerechtigkeit aus eigenen Werken aufzustellen, wodurch kein Mensch selig wird. Und deswegen sagt er, die Heiden haben die Gerechtigkeit erlangt. Sie haben nicht danach getrachtet. Sie haben bekannt, dass sie sündvolle Sünder sind. Und das zeigt natürlich das Beispiel da von dem Pharisäer und dem Zöllner. Das Gebet, wir kennen das. Zwei gehen beten. Der eine geht gerechtfertigt nach Hause, der andere nicht. Wer ist es? Der nicht gerechtfertigt nach Hause geht, ist der Pharisäer. Weil er auf seine eigenen Werke sagt, oh gelobt, seist du Vater, dass ich nicht so ein schlimmer Mensch bin wie der. Ich tue das nicht, ich zahle den Zehnten, ich tue das und das und das und das. Und der Zöllner, der steht da vor Gott, er kann nicht einmal seinen Kopf heben. So tief traurig und betrübt ist er über seinen Zustand. Und er sagt, er kann nicht einmal ein Wort rausbringen. Er sagt, oh Vater, vergib mir Sünde. Und geht nach Hause. Der Mann ist gerechtfertigt und der andere nicht. So sollen wir lernen vom Evangelium, was das Evangelium beinhaltet und was es ist. Wenn wir erkannt haben, dass in uns nichts Gutes ist und wir unser eigenes Ich ihm übergeben, wie übergeben wir unser eigenes Ich? Wir gehen auf die Knie und sagen, oh Vater, vergib mir für das, was ich war, nicht das, was ich getan habe. Ich habe nur das getan, was normal war, was ganz natürlich in mir war. Ein Birnenbaum oder ein Apfelbaum wird sich nie entschuldigen, dass er Birnen trägt oder Äpfel. Das ist seine Aufgabe. So ist es mit dem Sünder. Seit der Geburt, Gott erwartet nie, wir haben gesagt in der ersten Stunde, Gott hat nie erwartet, dass wir das Gesetz halten. Die Gebote sind dazwischen hineingekommen, sagt Paulus, damit die Sünde überaus sündhaft erscheine. Damit wir kennen, was wir sind, nämlich Würmer. Vollkommen zerstörte und kaputte Würmer. Wenn wir das erkannt haben, sind wir zusammengebrochen vor Gott und wir sagen, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Gelobt sei Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Er allein. Kein anderer Name ist gegeben unter dem Himmel, durch den wir sollen selig werden. Deswegen lesen wir weiter in Vers 1 von Kapitel 10. Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist, und ich flehe auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden. Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, oh ja, aber ohne Einsicht. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Warum? Weil das Fleisch es nicht vermag. Das Fleisch kann nicht der Gerechtigkeit Gottes untertan sein, dem Gesetz Gottes. Und dann heißt es in Vers 4, denn Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Christus ist des Gesetzes Erfüllung. Er ist der Einzige, der die Gesetze Gottes erfüllen kann. Kein Mensch auf der Welt. Einzig und allein Christus. Deswegen brauchen wir Christus. Wenn Christus in uns lebt, halten wir die Gebote perfekt. Wir halten den Sabbat perfekt. Alle 10 Gebote, wir können sie alle durchgehen, wir halten sie perfekt, wenn Christus in uns lebt. Warum? Weil in Christus existiert keine Sünde. Existiert keine Sünde. Gehen wir nochmal zu Epheser, wir müssen hier jetzt abschließen. Aber ich möchte euch noch ein Trostwort geben und eine wunderschöne Sache zeigen. Werke sind da. Wir haben gesagt, Christus tut die Werke. Schauen wir einmal wie. Viele haben mich gefragt, ja wie, lehnst du denn Werke vollkommen ab? Das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt. Was Christus mit deinem Leben nach der Bekehrung tut, das ist vollkommen seine Sache, ist nicht deine Sache. Deine Sache ist, deine Augen niemals von Gott zu verlieren, von Christus. Deine Augen stets auf Christus gerichtet zu halten und egal welche Ablenkung und wie es glitzert in den Augenwinkeln und dich abzulenken versucht. Du streckst nicht aus nach dem Ziel. Du peilst das Ziel an und gehst da durch, ohne nach links. Ich schaue nicht links, ich schaue nicht rechts, sagte Paulus, sondern ich strecke mich nach vorne, nach dem Ziel und ich konzentriere mich auf Christus und ich versuche ihn nicht aus den Augen zu lassen. Das ist der Kampf des Glaubens, Geschwister. Und das ist der härteste Kampf, den es gibt. Die Geschwister sind so verkehrt. Die meisten Geschwister haben das Evangelium nicht verstanden. Die meisten Geschwister sind mit der Taufe des Johannes getauft. Johannes ist gekommen und hat die Taufe zur Buße getan. Er hat die Leute getauft zur Buße. Aber Christus tauft mit was? Mit Feuer und mit Heiligen Geist. Das bedeutet, die meisten von uns, ich persönlich, war in dem Zustand, dass ich neugeboren dachte zu sein. Aber ich war nur mit der Taufe des Johannes getauft. Und ich war schon so lange Adventist. Nur mit der Taufe des Johannes. Ich habe meine Sünden bekannt, aber ich hatte den Heiligen Geist nicht, weil ich immer wieder zurückgekehrt bin zu meiner Sünde. Weil ich das Evangelium nicht verstanden hatte. Ich dachte, ich muss was tun. Ich bin auf den Knien gewesen und habe gesagt, oh Vater, ich möchte das nicht tun. Ich flehe dich an, gib mir die Kraft, ich will das nicht tun. Ich hasse diese Sünde. Ich kann das nicht mehr sehen, ich will es nicht mehr. Befreie mich, oh Vater, ich bitte dich. Unter Tränen habe ich gerungen und gerungen. Und dann 2 Sekunden später war ich wieder drin. Das ist unsere Natur, Geschwister. Deswegen muss diese Natur sterben. Sie hat keine andere Vorbestimmung. Sie muss sterben, unsere Natur, unsere fleischliche Gesinnung. Dieser Teil in uns, damit keine Missverständnisse, da sind auch viele Missverständnisse entstanden. Nicht das Fleisch stirbt. Den Körper werden wir behalten, bis Christus wiederkommt. Von unserem Leben, von unserem Geist ist die Rede. Von diesem Teil in unserem Geist, der verlangt, dieser egoistische Teil, der voller Neid ist, Zorn, Zwietracht, Zank und Saufen, Ehebrechen und all diese Sünden, die sind, stecken in unserem Geist, das ist unser Ich. Und das prägt uns. Und deswegen muss dieser Teil sterben. Das können wir nicht tun, Christus kann es nur in uns tun. Christus kommt in unser Leben, tötet das ab. Die Werke des Fleisches, die fleischliche Gesinnung, den ersten Menschen, den alten Menschen, der erste Adam. Die Bibel hat viele Ausdrücke für diesen alten Menschen, für unsere Natur. Aber es ist immer das Gleiche. Es ist unser Ich muss vollkommen sterben. Das stirbt, indem wir unseren Willen hundertprozentig Gott übergeben und sagen, nicht einmal einen Schritt mehr tue ich aus mir selbst. Christus, du lebst in mir, du tust diesen Schritt. Und ich sage euch, der hier sitzt, ist nicht mehr Erwin Zohr. Christus ist in mir und Erwin Zohr ist Vergangenheit. Deswegen kann ich in Gegenden gehen, zu Gegenden gehen, die ich nie betreten hätte früher, wo man mich kennt und man sagt, ich kenne dich, was du in deiner Vergangenheit getan hast. Aber jetzt hebe ich meinen Kopf hoch und sage, ich bin nicht mehr. Den ihr kanntet, der ist tot. Christus lebt in mir, gelobt sei der Herr. Und jeder Einzelne sollte das von euch sagen können, hier und jetzt. Warum? Weil Christus reicht das Geschenk für jeden Einzelnen da. Er gibt, versucht jedem Einzelnen das zu geben. Aber wir sagen, nee, ich habe schon, danke. Ich habe alles, danke. Laodicea. Ach, dass du von mir Gold kaufen würdest. Und reine weiße Leinwand, und damit deine Blöße nicht sichtbar werde. Und Augensalbe, damit du sehen könntest. All das ist dein Geschenk, nimm's doch. Warum nimmst du es nicht, du törichter Mensch? Weißt du nicht, dass ich dich ausspeien werde aus meinem Munde? Und wir gehen und versuchen und tun und machen und arbeiten. Und alles ist ein Geschenk und ist vor unserer Nase und wir nehmen es nicht an. Was würdet ihr sagen? Ihr würdet mich einladen zum Essen. Und ich würde kommen und ich würde sagen, ich komme zu euch. Und ihr habt mich nicht eingeladen, ich komme zu euch, besser gesagt. Und ich sage zu Edith, oh Edith, ich habe so Hunger. Könntest du nicht ein Stück Brot mir geben? Und du sagst, oh, setz dich hin, 5 Minuten ist der Tisch voll. Und du bringst alle deine Köstlichkeiten und du legst den Tisch aus und sagst, iss. Du bist mein Gast, iss. Und ich sage aber, Edith, ich bin so hungrig, gib mir zu essen. Ja, hier, iss, es gehört alles dir. Aber Edith, ich habe Hunger, gib mir zu essen, ich bitte dich, nur ein Stück Brot. Aber hier ist es doch, nimm's dir. Hier, es gehört alles dir und schiebst du mir noch vor die Nase und ich sage, aber ich habe so Hunger, Edith, gib mir Brot. Versteht ihr das? Versteht ihr, was ich sagen will? Ja. Wenn ich das nicht nehme, was du mir schon gegeben hast, was schon mein ist, wenn ich das nicht nehme, was soll Gott noch tun? Was kann er tun? Es gehört euch, Geschwister, euch, euren Kindern, ewiglich. Warum nehmt ihr es nicht an? Gelobt sei Gott für dieses Evangelium. Merkt ihr es? Das ist das Evangelium in Christus. Wenn wir es nicht haben wollen, Geschwister, muss Gott mit Tränen in den Augen uns vernichten. Wenn wir es nicht haben wollen. Aber er bietet es uns an und streckt sich aus nach uns. Sagt, geliebt, ich habe dich geliebt von jeher, sagt er. Und deswegen habe ich aus lauter Güte dich zu mir gezogen, heißt es in Jesaja. Wie wundervoll ist unser Herr. Er hat alles ausgebreitet vor uns. Merkt ihr es? Geschwister, ich bin der Überzeugung. Wenn ihr diese Botschaft annehmen werdet, wenn ihr das glaubt, wenn ihr einfach dem klaren Wort Gottes wagt zu glauben, wird der Geist Gottes in euer Leben kommen und innerhalb von wenigen Tagen wird die Welt auf dem Kopf stehen. Wir sind da. Christus kommt bald. Deswegen ist diese Botschaft von 1888 zurückgekehrt, Geschwister. Das ist diese Botschaft des vierten Engels, der die gesamte Welt erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Das ist die Herrlichkeit. Die Herrlichkeit ist nicht, so wie viele meinen, kommt raus aus ihr, mein Volk. Habt ihr das nie gelesen in Offenbarung? Die meisten Geschwister sind darauf reingefallen. Es heißt in diesem Vers, und ich möchte euch das vorlesen, Offenbarung 18. Lest einmal etwas genauer, was dort geschieht. Offenbarung 18, Vers 1. Danach sah ich einen anderen Engel von herniederfahren vom Himmel. Der hatte große Macht und die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Das ist das Erste, das Allererste, was geschieht. Es kommt ein Engel, er fliegt über den Himmel und sein Glanz und seine Herrlichkeit erleuchtet die Erde. Nun, wir wissen, was Engel sind. Engel sind Boten. Boten sind die Menschen, die das Evangelium weitertragen. Ist das so? Dem Engel der Gemeinde so und so schreibe. Wer war dieser Engel? Die 7 Sendschreiben? Die gingen an Gemeindeleiter. Die gingen an Gemeinden. Diese Engel sind Boten. Dem Boten der Gemeinde schreibe. Dem Vorsteher der Gemeinde. Dem, der Älteste ist. Den die Apostel eingesetzt hatten als Ältesten. Dem schreibe. Und es heißt hier, dieser Engel fliegt über den Himmel. Das bedeutet, jeder kann ihn sehen. Das ist deswegen der Himmel. Er fliegt. Warum fliegt er? Weil diese Botschaft nicht von Menschen getragen wird. Diese Botschaft kommt direkt von Gott. Deswegen fliegt dieser Engel. Er geht nicht auf der Erde, als würde es andeuten wollen. Diese Botschaft kommt von Menschen, aus menschlichen Köpfen ausgedacht. Diese Botschaft kommt direkt aus dem Himmel. Und deswegen fliegt dieser Engel mitten über den Himmel. Jeder kann ihn sehen und seine Herrlichkeit, die Botschaft, erleuchtet die gesamte Erde. Alle Kinder auf der Erde, alle Menschenkinder, hören diese Botschaft. Und dann geschieht etwas als eine Reaktion auf diese Botschaft. Dann heißt es, kommt der Ruf, kommt raus aus ihnen, mein Volk. Merkt es? Wir haben gedacht, der Engel kommt und bringt die Botschaft, kommt raus aus ihnen, mein Volk. Welch ein Unfug! Wohin sollen sie rauskommen? Von Babylon nach Babylon? Wohin? Sie brauchen Christus. Also deswegen kommt der Engel, seine Herrlichkeit erfüllt die gesamte Erde. Nachdem seine Herrlichkeit überall hindurchgedrungen ist und jede Ecke ausgeleuchtet hat, dann kommt der Ruf, wenn die Geschwister bereit sind. Wenn unsere Schwestern und Brüder bereit sind, dem Herrn zu begegnen. Dann kommt der laute Ruf. Kommt raus aus ihrem Volk. Dann kann der Ruf kommen. Denn dann gehen wir dem Bräutigam entgegen. Aber davor doch nicht. Deswegen brauchen wir die Herrlichkeit, die die Welt erleuchtet. Und das ist die Herrlichkeit, die ihr hier hört. Jetzt hier. Das ist die Botschaft von 1888. Das war die Botschaft der Apostel. Das war die Botschaft von Calvin, Wesley, Luther, Zwingli und all die großen Reformatoren. Und in seiner Gnade, in Gottes, durch Gottes Gnade kommt diese Botschaft jetzt wieder. Jetzt. Und diejenigen, die das hören. Und der Geist sagt, komm. Und diejenigen, die das hören, sollen sagen, komm. Sollen die Einladung weitergeben. Wie sollen sie weitergeben an alle? Komm, es ist ein Geschenk. Ich habe den Tisch gedeckt. Wir haben heute gesagt, komm zur Hochzeit. Wer? Haben die was dafür getan für die Hochzeit? Nein, selbst das Kleid bekommen sie vom Herrn. Auf der Hochzeit, sie kommen rein zur Tür und sie bekommen ein neues Gewand und fühlen sich königlich und gehen rein und setzen sich zum Festmahl. Alles ist ein Werk Gottes, alles ist vorbereitet. Nehmt es an, Geschwister. Hört auf zu versuchen. Hört auf, Dinge tun zu wollen. Nehmt das Geschenk von Gott an, durch den Glauben in Jesus Christus. Glaubt, dass er das bewirken kann, was er sagt. Wenn er sagt, sei rein, freut euch, denn ihr seid rein geworden in dem Moment, wo er gesprochen hat. Es hat der Herr gesprochen. Der da spricht und es geschieht. Er gebietet und er steht da. Und deswegen lesen wir Epheser jetzt zum Abschluss. Es gäbe so viel zu sagen. Oh Geschwister. Ich hätte den ganzen Tag Lust zu sprechen mit euch und euch alles zu offenbaren, was mir der Herr gezeigt hat. Ich bin so voll davon, dass es mir aus mir rausfließt. Als Wegener damals zur Generalkonferenz kam, 1888, aus ihm floss diese Botschaft raus und aus Jones genauso. Die waren vollkommen erfüllt mit dem Geist Gottes. Sie lebten nicht mehr, Christus lebte in sie. Und Christus brachte an sie eine Botschaft, die sie aus diesem Dreck herausreißen sollte. Und sie haben das abgelehnt. Könnt ihr das glauben? Sie haben das abgelehnt. Seien gehören wir nicht zu denen, Geschwister, sondern nehmen wir das mit Freude an. Lesen wir in Epheser 2. Epheser Kapitel 2. Abvers 1. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen. Ihr wart tot. Versteht ihr das denn nicht? Es ist eine Vergangenheit. Es ist eure Vergangenheit. Ihr wart tot, wie ihr euch bekehrt habt. Glaubt es einfach. So einfach ist das. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt. Früher gelebt habt. Ihr lebt darin nicht mehr. Wisst ihr das denn nicht? Wie Paulus ausrufen musste. Ja, wie? Wisst ihr denn nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wisst ihr das nicht? Warum wisst ihr das denn nicht? Er wohnt in euch. Glaubt es nur. In denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams, Satans Geist und seine Engel. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt, nicht mehr jetzt, in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur, wie auch die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, weil kein Leben in uns war, tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Er hat, es ist eine abgeschlossene Sache. Glaubt es, Geschwister. Auferweckt, in den Sünden mit Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus. Versteht ihr, wo wir sind? Im Moment? Jetzt. Wenn wir es glauben, sind wir mit dem Sohn Gottes und sitzen zur Rechten der Majestät in der Höhe. Das sagt er hier. Wir sind eingesetzt mit Christus im Himmel.
Halleluja.
Gelobt sei der Herr. Damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus. Wo sind wir geschaffen? In Christus Jesus, im zweiten Adam, in der neuen Kreatur, in dem es keine Sünde gibt. In ihm seid ihr alle Geschwister. Denn wir sind sein Werk. Wir sind von ihm geschaffen. Er hat uns geschaffen. Wo? Als wir geboren wurden? Nein, natürlich nicht. Bei der Neugeburt. Es war eine Schöpfung, Geschwister. Es ist keine symbolische Sache, sondern Gott spricht das Wort. Und wir sind eine neue Kreatur, heißt es. Alle, die in Christus sind, sind eine neue Kreatur, heißt es. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken. Also die Werke sind da, aber die sind geschaffen in Christus Jesus, die sind nicht unser. Wann wurden sie geschaffen? Die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Die gehören nicht uns, Christus hat sie. In Christus sind die Werke geschaffen, schon lange bevor es uns gab. Also auch die Werke sind sein. Sein ist die Gnade, sein ist die Güte, sein ist der Reichtum der Weisheit. Alles ist sein. Die Erlösung, die Vollkommenheit, die Rechtfertigung, die Heiligung. Alles ist sein, die Werke, die er tut. Er gibt das Wollen und Vollbringen in uns, Geschwister. Wenn wir das verstanden haben, rufen wir mit allen Heiligen zusammen aus. Gelobt sei unser Vater im Namen unseres Herrn, Jesus Christus. Und so möchten wir das abschließen. Und den Herrn bitten, dass er uns unseren Unglauben wegnimmt, unsere Augen auftut, damit wir die Wahrheit sehen können in Christus. Dass er uns in Christus eine vollkommene Erlösung gegeben hat. In ihm seid ihr vollkommen, Geschwister. Amen.
Amen.